Milady? Fragte Caitlin die Mutter. Sie sah die stolzen, kalten, lieblichen Züge der Lannister-Königin auf der Mauer. Der Riss war nicht verschwunden. Selbst Cersei konnte um ihre Kinder weinen. Jeder der sieben verkörpert alle der sieben, hatte Septon Osmond sie gelehrt. Das alte Weib war genauso schön wie die Jungfrau, und die Mutter konnte wilder sein als der Krieger, wenn ihre Kinder bedroht wurden, ja? Damals, bei Robert Baratheons Besuch auf Winterfell, hatte sie genug gesehen und wusste, dass der König nicht viel Liebe für Joffrey empfand. Wenn der Junge tatsächlich durch James Samen gezeugt war, hätte Robert ihn zusammen mit seiner Mutter zum Tode verurteilen dürfen, und wenige nur hätten ihn deswegen verflucht. Bastarde waren nichts Ungewöhnliches, Inzest jedoch war sowohl den alten als auch den neuen Göttern gegenüber eine entsetzliche Sünde, und die Kinder solcher Verruchtheit wurden in Septen und Götterhainen gleichermaßen als Abscheulichkeit bezeichnet. Bei den Drachenkönigen hatte der Bruder die Schwester geheiratet, doch sie waren vom Blut des alten Valyrias, wo solche Sitten üblich gewesen waren, und wie ihre Drachen hatten sich die Targaryens weder vor Menschen noch Göttern verantworten müssen. Ned hatte es gewusst, und vor ihm Lord Arryn. Kein Wunder, dass die Königin beide hatte töten lassen. Würde ich nicht für meine Kinder das Gleiche tun? Caitlin ballte die Hände zur Faust und spürte die Steifheit an der Stelle, wo der Stahl des Mörders bis auf den Knochen durchgedrungen war, während sie ihren Sohn verteidigt hatte. »Bran weiß es auch«, flüsterte sie und senkte den Kopf. »Bei den guten Göttern. Er muss etwas gesehen oder gehört haben. Deshalb wollten sie ihn in seinem Bett töten.« Verwirrt und müde überließ sich Caitlin Stark den Göttern. Sie kniete vor dem Schmied der Dinge, die zerbrochen waren, richtete und bat ihn um Schutz für ihren süßen Bran. Sie ging zur Jungfrau und bat sie, Arya und Sansa mit Mut zu segnen und sie in ihrer Unschuld zu behüten. Den Vater betete sie um Gerechtigkeit an, um die Stärke, danach zu suchen und die Weisheit, sie zu erkennen, und den Krieger bat sie darum, Robs Stärke zu erhalten und ihn in seinen Schlachten zu beschützen. Zum Schluss wandte sie sich an das alte Weib, dessen Statuen es oft mit einer Laterne in der Hand zeigten. »Führe mich, weise Dame«, betete sie. »Weise mir den Weg, den ich gehen muss, und lass mich an den dunklen Orten, die vor mir liegen, nicht stolpern.« Schließlich hörte sie Schritte hinter sich und ein Geräusch an der Tür. »Milady«, rief Ser Robert leise, »verzeiht, aber die Zeit ist um. Wir müssen zurück sein, ehe der Morgen graut.« Caitlin erhob sich steif, ihre Knie schmerzten, und sie hätte viel für ein Federbett und ein Kissen gegeben. »Danke, Ser. Ich bin soweit.« Schweigend ritten sie durch das offene Waldland, dessen Bäume sich in die vom Meer abgewandte Richtung neigten. Das nervöse Wiehern von Pferden und das Scheppern von Stahl führten sie zurück zu Renlys Lager. Die langen Reihen von Mann und Pferd waren in Finsternis gerüstet, so schwarz, als habe der Schmied selbst sie in der Nacht aus Stahl getrieben. Zur rechten und linken sah sie Banner, doch wegen der Dunkelheit kurz vor dem Morgengrauen konnte sie weder Farben noch Wappen erkennen. »Eine graue Armee«, dachte Caitlin. »Graue Männer auf grauen Pferden unter grauen Bannern.« Während Renlys Schattenritter warteten, hielten sie ihre Lanzen aufrecht, so dass Caitlin durch einen Wald hoher, kahler Bäume ritt, der seiner Blätter und seines Lebens beraubt war. Wo Storms End stand, sah sie nur tiefere Finsternis, eine Wand aus Schwärze, die kein Stern erhellte. Doch dort, wo Lord Stannis das Lager aufgeschlagen hatte, bemerkte sie Fackeln, die sich hin und her bewegten. Die Kerzen in Renlys Pavillon ließen die schimmernden Seidenwände glühen und verwandelten das große Zelt in eine magische Burg aus smaragdgrünem Licht. Zwei Männer der Regenbogengarde hielten Wache vor dem Eingang. Das grüne Licht verlieh dem Purpur von Sir Parmans Mantel einen eigentümlichen Farbton, und den Sonnenblumen, die jeden Zentimeter von Sir Emmons emaillierter Rüstung bedeckten, ein kränkliches Aussehen. Die langen, seidigen Federbüsche hingen von ihren Helmen, und ihre Regenbogenumhänge hatten sie um die Schultern geworfen. Im Inneren traf Caitlin Brienne an, die ihren König für die Schlacht rüstete, während dieser sich mit den Lords Tarly und Rowan über Taktik und Schlachtaufstellung unterhielt. Es war angenehm warm hier, da in einem Dutzend kleiner eiserner Becken Kohlen glühten. »Ich muss mit euch sprechen, euer Gnaden«, sagte sie und gewährte ihm dies einem Mal den Titel eines Königs, »alles, solange er ihr nur Gehör schenkte.« »Einen Augenblick, Lady Caitlin«, erwiderte Renly. Brienne verband gerade Rücken und